Herzlich willkommen zum Vortrag über Arch noch einmal. Und Arch ist wahrscheinlich die einzige Distribution, die intergalaktische Bedeutung erlangt hat, weil Ausgrabungen von Kronos, was wahrscheinlich die meisten wissen, dem Heimatplanet der Klingonen aus dem Jahr 2215 haben ergeben, dass tatsächlich Arch für Macht steht. Also das ist das Hoth, das ist das klingonische Wort für Energie. Okay, kurze Übersicht, wie der Vortrag aufgebaut ist. Kurze Vorstellung erstmal von Arch. Dann werde ich genau auf das Package Management eingehen, was ja doch bei Arch zu den, ich sag mal, herausragenden Features, Eigenschaften gehört. Ich werde deswegen auch hier der zweite Beamer mal ein bisschen was über eine ARM-basierte Arch-Architektur erzählen. Das ist in dem Fall ein System, was ein paar Kilometer von hier entfernt steht. Ich bin mir zu Hause. Und danach gibt es dann eine kurze Zusammenfassung und natürlich auch Fragen und Antworten. Ich möchte es relativ interaktiv gestalten. Wir haben eine knappe Stunde Zeit, danach kommt die Mittagspause. Das heißt, wenn jemand Fragen hat, bitte kurz Hand heben und dann einfach die Frage stellen, weil ich hätte da schon ganz gern eine Diskussion, dass ich die ganze Zeit einfach rede. Okay, vielleicht erstmal ein paar Fakten zu mir selbst. Ich habe irgendwann mal vor langen, langen Jahren im Bereich Betriebssystem promoviert. Damals haben wir den Kernel eingesetzt, um den Mikrokern, den wir damals gebaut haben, zu entwickeln und zu testen. Wie man an der Kernel-Version erkennen kann, ist das schon sehr lange her. Was natürlich auch ein bisschen über mein Alter aussagt. Ich bin bei der Frankfurter Linux User Group im technischen Support zuständig, was also auch so Sachen beinhaltet wie Kaffee kochen und Events organisieren. Wir machen einmal im Quartal eine FAQ-Session, die wir auch streamen. End of commercial break now. Und ich bin auch ein AOR Package Maintainer. Was das AOR ist, vielleicht werden es die meisten von euch schon kennen, das steht für das Arch User Repository. Da werde ich aber gleich noch genauer drauf eingehen, was das ist und was es damit so genau auf sich auf hat. Kurz einen Überblick, was Arch eigentlich ist. Das ist eine relativ modulare Distribution. Und im Gegensatz zu, ich sag mal, Slackware, wir hatten es gerade, oder aber auch CentOS, im gewissen Rahmen auch Debian, ist es eine Distribution, die relativ neue Software bietet. Das heißt, Arch gibt sich eigentlich in Anspruch, Software immer auf dem neuesten Stand zu haben. Deswegen ist es also auch im Gegensatz zu Debian oder CentOS oder RHEL keine, ich sag mal, Release-basierte Distribution, sondern tatsächlich eine Rolling-Release. Das heißt, Software, die eingepflegt wird, Software, die freigegeben wird, um es mal so zu formulieren, wird im Prinzip mehr oder weniger durch relativ automatisierte Build-Skripte eingepflegt und dann in den Repositories zur Verfügung gestellt. Vielleicht noch ein kurzer Ausflug. Arch ist, glaube ich, fangen wir mal so an. Wem sagt Linux from Scratch was? Okay. Für diejenigen, die es nicht wissen, Linux from Scratch ist im Prinzip ein Ansatz, um sich sein persönliches Linux selbst zu bauen aus Quellen. Das setzt zwingend eine Kompilierungsumgebung auf einem anderen Rechner voraus, aber man kommt da zu einem System, was wirklich dementsprechend, was man haben möchte. Arch ist so, ich sag mal, die binär paketierte Form, um es mal so zu formulieren, from Linux from Scratch. Bevor ich es vergesse, einfach mal kurz Hand heben. Ich habe einfach mal so ein paar Fragen, weil ich weiß nicht, die meisten scheinen technischen Background zu haben, aber vielleicht gibt es auch ein paar Leute, die vielleicht technisch nicht so bewandert sind. Einfach mal jetzt so ein paar Fragen. Wer hat denn schon mal Arch benutzt? Okay. Wer kennt den Unterschied zwischen Package-File und Pacman-QO? Okay. Wer weiß denn, wann init call blacklist im Kernel als erstes auftrat? Okay. einfach nur mal, weil ich werde gleich ein paar Sachen demonstrieren, einfach damit ich mal weiß, wer denn so welchen Hero mitbringt. Ja, okay. Zurück zum Thema, ich sag mal, wo Arch eigentlich herkommt. Erste Version trat im März 2002 auf. Das heißt, wir haben hier es mit einer 14 Jahre alten Distribution zu tun. Damals noch primär auf Intel-Basis, das hat sich mittlerweile auch geändert. Es gibt ein Projekt namens Alarm, wo ich noch gleich näher darauf eingehen werde, was im Prinzip die Arch-Quelle nimmt und die automatisiert oder stark automatisiert ebenfalls für verschiedene ARM-basierte Architekturen übersetzt. Sowas wie Pi, also Raspberry Pi, sowas wie Beagleboards aber auch sowas wie Moonshot und Freundinnen, wenn das Leuten was sagt. Das Arch Build System ist, ich habe es eben schon kurz erwähnt, eine Umgebung, die die Paketquellen nimmt, die verschiedenen Repositories zuordnet und die dann zum Download quasi bereitstellt. Es gibt derer drei wichtige Repositories, Core, Extra und Community. Ich glaube, die Namen sind selbsterklärend. Und daneben gibt es noch das sogenannte Arch User Repository, was im Prinzip alle Software beinhaltet. Und im Gegensatz dazu sind im Arch User Repository die Programme nicht vorkompiliert, die nicht in Core, Extra und Community auftauchen. Die Tatsache, dass in AUR nur Quellcode steht, hat gewisse Implikationen, auf die ich gleich noch genauer eingehen werde. Linux als Betriebssystem, wie andere FOSS-Software auch, lebt natürlich von der Community. Das heißt, der Menge von Leuten, die daran entwickeln, aber auch natürlich die Menge von Leuten, die es benutzen und Feedback geben. Es gibt analog wie zu Launchpad bei Debian Ubuntu auch natürlich Bug-Webseiten, wo man Bugs reporten kann. Es gibt ein Wiki, was seinesgleichen sucht. Immerhin wurde ja eben auch schon wer war beim Debian-Vortrag dabei? Okay, ich sehe schon, die Überlappung ist jetzt nicht so groß, das hat wahrscheinlich auch einen Grund. Eben bei dem Debian-Vortrag wurde bei den Quellen auf das Arch-Wiki verwiesen, was schon eine eigene Sprache spricht, meines Erachtens, aber dazu gleich ein bisschen mehr. Wie gesagt, Community, es gibt Developer, Trusted User und Package Maintainer. Und dann gibt es natürlich die Benutzer, die habe ich jetzt nicht extra aufgeführt, aber das ist klar. Die Developer sind eigentlich die Leute, die wirklich an den Paketen bzw. auch am Kern aktiv mit entwickeln. Trusted User ist so die nächste Stufe, die nicht aktiv entwickeln, aber ich sag mal, denen in der Community soweit vertraut wird, typisches Beispiel, sie schlagen einen Fix vor, den sie bekommen haben oder auf der Webseite einen Bug gefunden haben, der einen Patch beinhaltet, den können sie quasi ohne große Authorization einpflegen. Deswegen auch dieser Trusted User Status, der kommt nicht von ungefähr, den muss man sich erarbeiten. Das bedingt wie bei anderen Projekten auch eine Visibilität, eine Mitarbeit etc. pp. Und dann gibt es noch die gewöhnlichen, ich sag mal, Package-Maintainer, von denen ich auch einer bin, die sich eigentlich darum kümmern, dass die Pakete ihrer Wahl von den Quellen entweder ins AOR kommen oder in die anderen Repositories. Das Arch-Build-System. Das ist ein Port-ähnliches Paketierungssystem. Port ist vielleicht vom Mac her bekannt. Nicht? Okay. Sorry, Frage? Alles klar. Das Arch-Build-System, wer hat das denn schon mal benutzt? Weil dann kann ich wahrscheinlich, also doch nicht so viele, okay. Das Arch-Build-System besteht aus Beschreibungen von Paketen. Diese Beschreibungen heißen Package-Files. Die gelten übrigens auch im AOR. Das Package-File beinhaltet im Prinzip die Definition von Quellen, und was die benötigen. Das ist quasi damit so eine Art Rezept für Download, für den Prozess vom Download des Quellcodes bis hin zu einem installierbaren Paket. So, und da machen wir jetzt mal Folgendes. Ich hoffe, das kann man so ein bisschen sehen. Ich werde ganz einfach mal so ein paar Sachen, ich muss mal gucken, habe ich hier sowas wie... Okay, ich hoffe, das macht das halt jetzt alles so mit. Machen wir alles kurz anders. So, kann man das einigermaßen sehen? Ich hoffe doch. Okay. Das ist eins der Pakete im AOR, was ich betreue. S-Info ist jedem bekannt? Nein, ja, vielleicht? Nicht, okay. S-Info ist ein einfacher Systemmonitor, der, man kann es ja auch mal zeigen. Also so sieht es momentan bei mir zu Hause aus. Das heißt, wir haben jetzt zwei Knoten, das ist ein seltsamer, weil alles ARM-Rechner. Und das ist eigentlich nur so eine Art Systemmonitor, das in einem Subnetz quasi einfach mal in die Runde reinruft und sagt, pass mal auf, wie sieht es denn bei dir auf den Kernen aus und wer nimmt diese Kerne gerade so in Anspruch? Ist es ein Projekt, was primär auf libBoost beruht? Und da gucken wir jetzt mal uns die Package-Info-Datei einfach mal was genauer an. Name, Version, Release ist klar. Description ist auch klar. Dann wird es aber auch schon technisch, nämlich die Architektur. Und die Architektur ist extrem wichtig, weil ein Package-Maintainer oder jemand, der diese Package-Builds pflegt, kann damit sagen, auf welchen Architekturen das Ausführbarprogramm laufen kann. Typische Beispiele sind i686 für alte 32-Bit-Intels, x86-64 für 64-Bit-Intel-Prozessoren und ARMv7H, das sind so Geschichten, die in neueren Boards laufen. Wir hatten es eben schon beim Thema Slackware auf ARM, das sind 32-Bit-Kerne, die einer V7 genügen. Und dann gibt es noch so Geschichten wie ARM ohne, was dahinter, das steht im Allgemeinen für eine V5, ebenfalls 32-Bit. Das sind relativ einfache SoCs, wie sie typisches Beispiel in einem Shiva-Plug vorkommen. Also minimale Computer, die in sowas passen wie ein Stromstecker. Ebenfalls noch möglich ist Any bei der Architektur. Das bedingt dann, dass diese Pakete auf irgendeiner Architektur laufen. Das sind typischerweise Pakete, die ausschließlich auf Skriptsprachen basieren, sowas wie Perl, Bash oder auch Python. License gibt Auskunft über die verwendete Lizenz an. Jetzt habe ich natürlich Konflikte übersprungen. Konflikte ist ebenfalls extrem wichtig. Typisches Beispiel, wenn ein Package-basiertes Paket mit einem anderen im Konflikt steht, was typischerweise bei einem, ich sag mal, Paket der Fall ist, was ein anderes ersetzt. Verbesserte Implementierung etc. pp. Oder alternative Implementierung ebenfalls. Da würde man dann reinschreiben, steht ein Konflikt mit diesem und diesem bei anderen Paket. Die Quelle, das heißt, wie komme ich an die Quellen des Programms dran, ist unter Source vermerkt. Da gibt es ebenfalls mehrere Formate, HTTP dürfte klar sein, aber auch Sachen, die ganz einfach, ich sag mal, mitgeliefert werden, beziehungsweise die im AOR, das geht auch nur im AOR, dieser zweite Punkt, nämlich S-Info-D-Service, die ganz einfach AOR ist Git-basiert, ich werde auch gleich noch genauer drauf eingehen, die sich in dem entsprechenden Git Subdirectory finden. Das heißt, die werden dann ganz einfach mit Git beispielsweise runtergeladen, wenn man ein Package-Build entsprechend dann versucht, als Rezept für einen Paketbau zu benutzen. MD5-Sums ist ebenfalls selbsterklärend und dann kommen auch schon Schnipsel. Diese Schnipsel, im Grunde sind Package-Builds eigentlich Shell-Skripte. Genauso werden sie ausgeführt, genauso werden sie geschrieben. Das heißt, alles, was in Bash möglich ist, kann man ebenfalls in Package-Builds verwenden. Build und Package sind Funktionen. Frage.
Warum gibt es da zwei?
Für zwei Dateien. Nämlich für die tar-Datei, die hier oben steht, nämlich package-name-package-version.tar.gz und sinfo-d.service. Zwei Dateien, zwei Prüfsummen. Und die werden ganz normal über MD5-Sum erzeugt. Diese zwei Schnipsel sind wichtig, weil zum einen geben sie Build-Schritte vor, die speziell noch, wie in dem Fall, dazu führen, dass die Quellen gepatcht werden. Und die das Package-Schnipsel gibt halt vor, wie sobald das TAR halt gebaut wurde, die Sachen zu installieren sind. Vielleicht sollen wir mal ganz kurz da durchgehen. Das Build, was das Build macht, ist packaged ein, es ersetzt einen Compiler-Flag in zwei Makefiles durch, ja, es löscht es ganz einfach, und dann ruft es ein ganz normal Auto-Tools-Configure auf. Also bisher auch keine, ich sag mal, keine Geheimnisse. Und danach kommt ganz normal ein Make-Aufruf. Package installiert das Ganze jetzt, also ruft ein Make-Install auf und installiert halt noch eine zusätzliche Datei, nämlich die Service Description von diesem S-Info-Daemon. Also S-Info ist eine Klientenseite, die haben wir gerade gesehen, und es ist ein Daemon, der auf jedem Knoten im Hintergrund läuft und der ganz einfach den aktuellen Systemstatus auf der Broadcast-Adresse des Class-C-Subnetzes publiziert. So funktioniert S-Info in groben Zügen. So, gibt es zu diesem Package-Build bisher Fragen? Ja. Das obliegt dir als Package Build Maintainer. Im schlimmstenfalls knallt es bei der Installation nicht und du fragst dich, warum ein Paket nicht läuft. Sowas hat Gott sei Dank ist selten Haltswert, und wenn es dann doch tatsächlich mal passiert, tauchen sehr schnell Kommentare auf den entsprechenden Projektwebseiten auf. Man muss dazu sagen, sämtliche Pakete, die Arch kennt, haben ihre eigene Seite. Also auch Core Utils und Freunde. Ganz wichtig, was insbesondere also auch die AUR-Geschichte angeht. Und im Gegensatz zu anderen Distributionen kann auf jeder Webseite zu einem speziellen Paket diskutiert werden. Was dazu führt, dass man da Patches findet, dass da Problemstellungen angesprochen werden. Also typisches Beispiel. Es gibt einen Dropbox-Ersatz namens C-File. Vielleicht schon mal von gehört. Wer kennt C-File? Wer hat es schon mal gehört? Okay, nicht so viele. Also Dropbox ist jedem bekannt. Klar, C-File macht das Ganze auf C oder C-Basis. Als quelloffene Software. Ich habe auf Intel kein Thema. Man kann es dann sogar fertig komplett runterladen. Aber ich habe es nicht geschafft, das auf V5 ans Laufen zu bekommen. Ich habe dann hinterher auf der Projektseite festgestellt, dass anscheinend ein Alignment-Problem bei den ganz normalen Standard V5-Kernels gibt, was ARM angeht, was dazu führt, dass man C-File nicht verwenden kann. Ich glaube, hätte ich das nicht gefunden, hätte ich mich totgesucht bei irgendwelchen Sys-Class etc. Einstellungen, weil das sind Fehler, wo man sich wirklich totsuchen kann, wie man leicht nachvollziehen kann. Fragen? Keine Fragen? Ja. Ja. Ist auch möglich. Würde dann einen anderen Präfix bedeuten und eine andere Summierung. Nochmal, bitte was? Ja, ja. SHA-1-Summ ist oder SHA-256-Summ ist ebenfalls möglich. Danke für den Tipp, das heißt, ich muss das Package-Bild ganz einfach überarbeiten. Du hast natürlich vollkommen recht. Definitiv. Wobei, ich sag mal, das ist schon wichtig, aber auf der anderen Seite, klar, es ist ein Digest, der stimmen sollte, logisch. Weitere Fragen? Okay. Ja.
Es unterstützt auch mehrere Checksummen gleichzeitig, wo man also MD5 und SHA-1 nehmen kann. Und dann werden halt beide überprüft, das ist eigentlich besser. Oder wenn es Signaturen gibt, kann man die auch gegenchecken und mit angeben.
Danke für den Tipp.
Also, wenn es das anbietet, das Projekt, dann sollte man das am besten tun.
Vollkommen richtig, wie gesagt. Hinweise sind dankbar aufgenommen und es steht bei mir sowieso auf der Liste. Gott sei Dank ist S-Info jetzt nicht ein Projekt, was alle 14 Tage eine neue Release veröffentlicht, aber die Hinweise sind absolut wichtig, ganz klar. Die habe ich quasi dazugefügt, weil die Quellen, die nichts zur Verfügung stellen, und was dieses sinfo.d.service macht, ist ganz einfach, ist eine System-D-Unit-Definition, die den Dämon beim Start startet, beim Systemstart. Das ist eigentlich auch nur die einzige Datei, die zusätzlich zu den sinfo.d-Quellen installiert wird. Vielleicht noch kurz zur Präzisierung. PackageBuild stellt eine Fake-Root-Umgebung zur Verfügung. Fake-Root heißt, ich definiere mir eine, ich sag mal, alternative Root-Lokation, wo dann quasi per Install die Dateien hin installiert werden. Und genau auf diese Lokation bezieht sich dann beispielsweise im Package-Aufruf der Install-Befehl. Das heißt, was Package-File oder das Tool, nennt sich Make-Package, macht, es quasi, ich sag mal, ja, definiert so eine Art Change-Root, um es mal so zu formulieren, Umgebung, die dann ganz einfach hinterher via tar gepackt wird und so das Paket ergibt. Und so funktioniert Make-Package intern. Da sind wir jetzt auch schon direkt bei den Werkzeugen, die hier wichtig sind, nämlich Make-Package, ich habe es gerade schon erwähnt, Make-Package sorgt ausgehend von einem Package-File dafür, dass dieser Prozess quasi Autotools oder was auch immer das Paket benutzt, um zu einem hinterher ausführbaren Programm zu kommen, abgearbeitet wird. Pacman ist der Package Manager, der aus diesen Paketen .tar.xz quasi hinterher analog zu Abt und Freunden installierbar bzw. ausführbare Programme erzeugt. Und dann gibt es noch andere Tools, libalpm, das ist ein Metadaten-Verwaltungsbibliothek, um es mal so zu formulieren. Analog, ich sag mal, DevTools, kommt der Sache wahrscheinlich relativ nahe. Und PackageFile ist zu vergleichen mit sowas wie apt-File von der Funktion her. Um die Frage vom Eingang her zu beantworten, pacman-ko sucht Dateien von bereits installierten Paketen, während PackageFile tatsächlich in die Pacman-Datenbank reingeht. Das ist so der primäre Unterschied zwischen den beiden Tools. Okay, ich habe es eben schon kurz erwähnt, dass AUR, das Arch User Repository, ist so der Spielplatz für den Rest der Software, die nicht durch die anderen Repositories oder durch die anderen Community Repositories abgedeckt wird. Das ist seit August vorigen Jahres ein Git-basierter Workflow. Man braucht zwingend einen Account. Man trägt dann auf diesem Account einen SSH-basierten Schlüssel ein, einen Public Key. Man sollte natürlich dann das Gegenstück dazu auf einer Lokalmaschine haben und dann wird via Git-basiertem oder via SSH-basiertem Git-Workflow, um es mal präziser zu formulieren, quasi das Package-Build und alle anderen Dateien, die sonst noch benötigt werden, wie typisches Beispiel diese sinfo.d.service. Handys bitte lautlos bzw. ausschalten. Alles halb so wild. Man hat das, wie gesagt, im August vorigen Jahres umgestellt. Vorteile sind klar, logisch. Das heißt, die Sachen, die man zu Hause von Git her kennt, kann man da eins zu eins abbilden. Das bringt natürlich auch alle Vorteile, die Git so mit sich führt, mit, die dann entsprechend auch dann im AOR verwendet werden kann. Typische Package-Requests sind auch selbsterklärend. Das AOR hat wie andere Community Repositories ein paar Herausforderungen. Typisches Beispiel, es gibt Pakete, die sind verlassen. Also man kann tatsächlich auf die AOR-Seite gehen und sagen, man kann ein Paket adoptieren. Das hat man bei anderen Distributionen nicht unbedingt, aber hier ist es möglich. Das hat, Arch als typisches FOSS-Projekt unterliegt natürlich auch den Zwängen der menschlichen Natur. Das heißt, es gibt Package-Maintainer, die irgendwann keinen Bock mehr haben, die irgendwann andere Prioritäten haben, aber nicht unbedingt sagen, pass mal auf, hier mein Paket steht jetzt zur freien Verfügung, bitte kümmert sich da, bitte, liebe Community, sorgt dafür, dass sich da an jemand anders drum kümmert, weil ich kann es nicht mehr tun. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, wie gesagt, dann Pakete sich rauszusuchen. Ich habe es dann mal irgendwann für S-Info getan, um quasi damit ein Paket unter seine Fittiche zu nehmen. Dann gibt es natürlich auch Pakete, die wirklich obsolet sind. Typisches Beispiel, weil die Source Code-Version mehr als 10 Jahre alt ist und der letzte Download vor irgendwie 5 Jahren passiert ist und die Community schon längst zu einem alternativen Paket übergegangen ist, was besser, toller, sexier ist und sowieso von 99% der Benutzer mittlerweile verwendet wird. In dem Fall macht es wenig Sinn, in das AOR oder die anderen Community oder die anderen Repositories eine große Arbeit reinzustecken. Das heißt, typisches Beispiel, dann taucht irgendwann die Lead-Request auf und das Packet ist dann auch schon weg. Oder ebenfalls hier und da anzutreffen, Pakete werden ganz einfach gemerged, weil irgendwer hat halt irgendwann mal einen Fork erzeugt, hat sich nicht mehr um den gekümmert, irgendwann ist das Ganze mal eingeschlafen, aber die Codebasis von dem Fork enthält noch ein paar Features, die wichtig sind für die Mainline, um es mal so auszudrücken, und dann kümmert sich mal jemand darüber, dass die Pakete gemerged werden. Typisches Beispiel wäre, obwohl es noch nicht passiert ist, LibFFmpeg und LibAV Audio, glaube ich, heißt, oder AV Video. Also diese ewige Konkurrenz zwischen den beiden ARM-Spins. Im Grunde basiert natürlich ganz klar das AOR zwingend schlussendlich auf ausführbaren Programmen, die durch TAR erzeugt werden. Also analog zu den anderen Repositories auch. Das heißt, im Grunde erfolgt irgendwann mal ein Pacman-Aufruf mit der Bitte, dieses Paket zu installieren. Das ist Pacman-U für ein bereits vorhandenes lokales TAR-Archiv, was dann entsprechend auf dem lokalen System auch installiert wird. Jetzt gibt es einige AOR-Werkzeuge, die, ich sag mal, diesen Workflow, nämlich ich brauche ein Paket für, Bildbearbeitung. Das soll dann runtergeladen werden, übersetzt werden, installiert werden, etc. pp. Die helfen einem da. Also typisches Beispiel, es gibt Yowat, es gibt Packer, dann gibt es noch PackAure, was im Prinzip so etwas Ähnliches macht. Das würde ich jetzt auch ganz gerne mal einfach mal so als Beispiel vorführen. Der Aufruf heißt ganz einfach packer-ss, das heißt so viel wie synchronize and search. Ich gebe mal ein Schlüsselwort an, was kann man da mal nehmen, Monitoring. Was jetzt Packer macht, es geht durch die gesamte Metadatenbank durch und sucht Pakete jetzt mit entsprechenden Schlüsselworten. Das heißt, man sieht hier schon, ein paar tauchen bereits im Core auf mit dem Schlagwort Monitoring, ein paar sind im Extra, dann gibt es noch ein paar Einträge im Community Repository mit speziellen Tags und irgendwann ist man tatsächlich mal am AOR. Typisches Beispiel dazu gehört dann auch ein Nagios. Und was ebenfalls wichtig ist, vielleicht irgendwie das beste Beispiel, einige Versionen, die in Core oder woanders auftauchen, haben Git-Analoga im AOR. Was das heißt? Im Gegensatz zu den, gesnapshotteten Versionen, die in Extra, Core oder anderswo auftauchen, sind das tatsächlich die Git-Versionen von den Entwicklern. Das heißt, wenn man sich dieses Paket via AOR installiert, bekommt man quasi tages- oder untertägig zum Teil aktuelle Software-Versionen mit allen Bugs, mit allen Schikanen, die so ein Git-basierter Workflow mitbringt, auf den Rechner. Ist mit Vorsicht zu genießen. Hat aber einen gewissen Charme. Man chirpert auf GitHub über irgendein Feature bei einem Programmpaket, wo man sagt, genau das brauche ich. Und man hat quasi damit die Möglichkeit, quasi aus dem Git-Workflow bereits sich die Quellen zu ziehen und zu übersetzen. Auch eine Sache, die ich sonst bisher nicht angetroffen habe. Ich glaube, dass das AOS ist damit mit dieser Eigenschaft relativ einzigartig. Okay, einige Sachen, die man beachten sollte. Valid PGP Keys. Natürlich bringt das AOR, aber auch die andere Version, einen gewissen Sicherheitslevel mit sich. Das heißt, es basiert eine schlüsselbasierte Autorisierung. Zu beachten hierbei ist, dass Pacman und der Benutzer unter... Gibt es Fragen? Also sorry, wenn es Fragen gibt, Entschuldigung, hallo, wenn es Fragen gibt, dann am besten sofort. Ja.
Ich würde gerne wissen, ob Versionen von den Tools oder Programmen da im Core liegen. Leute, die das verladen, ob die parallel betrieben werden können, oder eine das andere ersetzt.
Und genau das ist das Problem, weil du erzeugst quasi durch diesen Package-Build Paketversionen, die quasi in User-Bin und Freunde und nicht User-Local oder so installiert werden. Das heißt, wenn ich da... Siehst du die Tür? Okay. Das heißt, wenn ich da solche brandaktuelle Software installiere, und wie gesagt, klar, man kann natürlich dann anfangen und mit Change-Root-Umgebungen und so zu tricksen, aber wenn man die standardmäßig benutzt, die Installationsroutine, die Packer und Freunde zur Verfügung stellen, dann überschreibt man quasi damit bereits vorhandene Installationen. Da muss man sich drüber im Klaren sein, das ist klar. Deswegen, also wenn man da, trennen möchte, das, was ich da im Prinzip empfehlen würde, du besorgst das Package-Build, du baust dir mit Make-Package ein TAR-Archiv und entpackst das beispielsweise in User-Local. Oder am besten noch in der Change-Room-Umgebung, weil User-Local würde bedingen, du müsstest auch was an den Faden drehen. Das heißt, du erzeugst ein TAR-Archiv und sagst, pass mal auf, ich baue mir hier eine Change-Room-Umgebung mit Packstrap, oder also Packstrap ist das Arch-Äquivalent to Depthstrap. Das heißt, es baut im Prinzip so eine Art Minimal-User-Land, je nach Konfiguration, und schiebst den Kram dann da rein. Das heißt, du hast damit eine Ausführungsumgebung und natürlich wechselst mit Change-Root da rein. Das heißt, du hast dann eine Ausführungsumgebung, die quasi auf so einem Minimalsystem basiert, aber dann es ermöglicht, diese Software genau in dieser definierten Umgebung auszuführen oder zu testen, ohne dass irgendwelche Seiteneffekte entstehen. So würde ich also vorgehen in dem Zusammenhang. Oder noch viel einfacher, du baust da irgendwie eine virtuelle Maschine und sagst, nur zum Testen, nur zum Spielen. Frage. Webseite und sofern du ein System, ein Package namens ABS installierst, hast du sämtliche Package-Builds von den Repositories, Community Extra und wie sie alle heißen, bei dir auf der Maschine. Das setzt aber voraus, dass du ein Paket namens ABS installierst, was für Arch Build System steht. Die Build-Logs hast du in dem Sinne nur, wenn du dir die Pakete selbst nachbaust. Die hast du nicht natürlich, wenn du, ich sag mal, Binärpakete von der Arch-Webseite als Bestandteil eines ISOs oder eines oder von anderen, ich sag mal, Dateien runterlädst.
Ja, aber bei der GWR zum Beispiel ist es ja so, da gibt es ja den Bild-Dienst, da kannst du eben dann entsprechende Entwicklerseite von dem Paket gehen, da kannst du dir anzeigen, dann zeigt dir das Log halt. Und
ja.
Person, die du installiert hast, wann das gebaut wurde und so weiter.
Wüsste ich jetzt nicht, dass bei Arch ein Äquivalent gibt. Aber vielleicht, ich gebe die Frage erstmal einfach ins Publikum, gibt es da sowas Ähnliches? Weiß da jemand was drüber?
Nein.
Vielen Dank. Okay.
Aber die Build-Time und gebaut hat und so, der wird dafür zuständig, ist natürlich alles in den Files auch drin.
Du hast, ich wollte gerade sagen, zum einen das und zum anderen hast du beispielsweise den letzten Timestamp auf der jeweiligen Paket-Webseite. Du hast dann die Version, du hast den Build-Timestamp und so weiter und so fort. Inklusive Changelog. Das heißt, du siehst eigentlich, auf der jeweiligen Paket-Webseite, wann ein Paket gebaut wurde, mit welcher Version es gebaut wurde und so weiter und so fort. Das hilft, wenn man mal anfängt, irgendwelche Fehler zu suchen bzw. die Sachen nachzustellen. Okay. Ich hatte es eben schon erwähnt, Valid PGP Keys, ganz genau. Hierbei zu beachten ist, wenn man als Normalbenutzer Pakete baut, Pacman pflegt sein eigenes Key, pflegt seinen eigenen Keyring. Das heißt, hier gilt es darauf zu achten, dass entsprechend die Schlüssel nachgepflegt werden, beziehungsweise die entsprechenden Keyrings angepasst werden. Das ist relativ wichtig. Hinweise hierzu, beziehungsweise Vorgehensweise hierzu, wie man das machen kann. Man passt seine lokale GNU-PGP-Conf an. Da fehlt natürlich ein kleiner Punkt, das ist klar, sorry. Nämlich die zwei Einträge oder die drei Einträge, die hier wichtig sind, ist Key Server Options Auto Key Retrieve, nämlich dass fehlende Schlüssel automatisch runtergeladen werden. Und eventuell sollte man hier noch einen entsprechenden Schlüsselserver angeben, wo damit die Schlüssel auch gefunden werden können. Und letzter Punkt noch, das fällt mir insbesondere bei den neueren Versionen von beiden Tools auf, die Funktionsumfänge variieren zum Teil recht deutlich. Also JavaOAuth ist gerade in den letzten paar Releases deutlich mächtiger geworden, was Querying von Metadaten angeht, als Packer beispielsweise. Aber es gilt weiterhin zu beachten, sämtliche AOR-Helper sind immer nur noch Wrapper um Pacman drumherum. Also klar, da ist schon relativ viel Funktionsumfang drin, aber man darf da keine, ich sag mal, fortgeschrittene Magie erwarten. Arch ist immer noch ein System, wo man relativ viel Hand anlegen muss. Dessen sollte man sich mal gewahr sein. Aber wenn hier so viele Leute Arch bereits einsetzen, vermutlich gibt es einen Grund dafür. Es ist halt was anderes als die Einleitung als eine MINT-CD zu nehmen, die in CD-Laufwerk zu schieben und zu booten und dann quasi zwei Fragen beim Installationsprozess zu beantworten, haben ein lauffähiges System. Das entspricht nicht der Arch-Philosophie. Okay, vielleicht ein paar Worte, ja, Arch auf ARM. ARM, glaube ich, brauche ich nicht mal allzu viel zu sagen. Relativ, ich sag mal, bekannte Prozessorarchitektur mittlerweile. Das Projekt unterstützt sie in der Hinsicht, dass also die ARM-Version, die ARM-Versionen von 5 bis 8 sämtlich unterstützt werden, insbesondere was auch 64-Bit bei V8 angeht. Die Installation ist immer noch relativ bordspezifisch. Meistens läuft es darauf hinauf, man geht zu Alarm. Alarm steht für Arch Linux on ARM. Einfach mal googeln, wenn man die genaue URL braucht, beziehungsweise hinten noch in die Pointer reingucken. Man geht zur Alarm-Webseite, sucht sich sein System raus, dessen werden relativ viel unterstützt. Das geht von V5 oder V6, also sowas wie Pis oder auch V5, ein, zwei NAS-System. Ich werde gleich noch, wenn ich Zeit habe, noch vielleicht ein bisschen demonstrieren zu Hause. Man lädt sich das Image runter, man zieht das auf eine SD-Card, man beachtet die Partitionierung, nämlich eine Boot-Partition, wo das U-Image draufsteht, weil es halt ein U-Bootloader ist. Und das User dann befindet sich auf der zweiten Partition, dann schiebt man die SD-Karte rein, powert die Maschine hoch und irgendwann hat man dann mal sowas wie eine IP-Adresse, auf der man sich via SSH einloggen kann mit Default-Credentials. Das ist so die, ich sag mal, ganz hohe Marschrichtung für die meisten von diesen ARM-basierten Installationen. Und das Ganze läuft im Hintergrund, so wie ich es verstanden habe, relativ automatisiert ab. Man geht einmal am Tag Minimum auf die Arch-Webseite, klemmt sich die neuesten Quellen, schiebt die in automatisierte Cross-Kompilation oder vielleicht auch Native-Kompilation, das weiß ich nicht, Umgebung rein und schiebt die so erzeugten Pakete dann auf ganz normale, ich sag mal, Download-Webseiten bzw. Download-Adressen, wo dann auch Pacman von den jeweiligen, Arch-Installationen direkt drauf zugreift. So funktioniert das im Schnelldurchlauf im Hintergrund. Wir hatten es gestern schon bei dem, ich weiß nicht, wer war denn bei dem Knoppix-Vortrag dabei? Nicht so viel, vielleicht sind wir ein bisschen näher dazu erlegen. Device Tree Systems, wem sagt das nichts? Okay, dann soll ich mir mal kurz erklären, was es ist. Okay, PCs, relativ einfach, seit ungefähr 30 Jahren dabei, mehr oder weniger standardisierte Hardware-Architektur Ausnahmen wie PCI bestätigen die Regel, aber auch selbst bei PCI haben wir die Möglichkeit, einfach mal ein System reinzurufen. Und die Devices via PCI oder auch LSU oder auch USB sagen einem dann schon, wer sie sind und wie sie eigentlich unterstützt werden sollten. Ist bei ARM ein bisschen anders. Wir haben es meistens mit SoCs, also Systems on a Chip, zu tun, die zum Teil recht, ich sag mal, herstellerspezifische Hardware-Umgebungen haben. Deswegen hat man sich mal irgendwann überlegt, okay, dieses dynamische, ich sag mal, Abfragen, wie es bei Intel gemacht wird, könnte da ein bisschen schwieriger werden. Man ist dann zu einer Architektur namens Device Tree System gekommen, ich glaube, dafür steht das S, wo man ganz einfach die Eigenschaften eines SoCs, inklusive Adressen von irgendwelchen GPIO, Anschlussleisten, Power-Spezifika etc. pp., ganz haben wir in Dateien definiert, die SoC-spezifisch sind. Die werden im Rahmen eines Kernbilds in entsprechende DTBs übersetzt, Device Tree Blobs, die dann bordspezifisch sind und die dann entweder bevor der Kernel bereits geladen wird, von einem Bootloader geladen werden oder vom Kernel während der Device initialisiert oder kurz bevor die Devices initialisiert werden, geladen wird. Das heißt, man sorgt eigentlich damit dafür, dass die Dynamik, die bei einem typischen Intel-System, wie es da steht, während der, ich sag mal, Entdeckungsphase, während der Kernel halt die ganzen Devices durchgeht und versucht zu initialisieren, quasi statisch in Richtung, ich sag mal, Build-Time vom Kernel geschoben werden. Das macht die Sache, ich sag mal, relativ flexibel, aber auf der anderen Seite auch zum Teil recht komplex, weil typisches Beispiel, neues SoC bedingt ein, ich sag mal, deutlich, zum Teil recht deutlich modifizierte DTS. Darum müssen wir uns im Klaren sein. Die gute Nachricht ist, das Ganze ist extrem gut dokumentiert. Und Alarm, gerade ich habe es mal festgestellt, wenn man anfängt, sich seine eigenen Kerne zu bauen und dann mit den Tücken eines DTS kämpft, Alarm unterstützt das Ganze recht gut. Also das geht schon so weit, dass man ein typisches Beispiel selbst für SoCs wie den Utilite, den ich gleich noch hoffentlich vorführen kann, der schon relativ spezifisch ist, der auch einen eigenen Kern mitbringt bei den runterladbaren Distros von Arch, den durch einen V7 Mainline-Kernel ersetzen kann, was dann durch ein entsprechendes DTB-Datei ergänzt wird, aber das Ganze immer noch bootfähig bleibt. Und das heißt für mich schon, man hat mal nachgedacht und vor allen Dingen das Ganze funktioniert relativ elegant. Weil man trennt damit eigentlich doch durchaus die Architekturbeschreibung von dem eigentlichen Kernel, was einen gewissen Charme hat. Ganz normal ist ein bisschen theoretisch, aber ich vermute mal, wenn die meisten schon oder wenn viele schon ein bisschen mit ARM Erfahrung haben, war das jetzt alles nicht komplettes Neuland. Und das ist dann so ein Teil meiner ARM-basierten Hardware. Das Ganze ist ein Freescale, ist ein Dual-Core-Freescale, das ist ein A9, damit eine klassische V7. 2 GB RAM, hat einen MicroSD-Slot, von dem auch gebootet wird, wenn man nicht von USB oder auch, das Ding hat auch eine mSATA-Schnittstelle, das heißt, man kann auch von einer Festplatte booten. Es bringt 2 Ethernet-Anschlüsse mit, es hat 2 WLAN-NICs und es hat im Gegensatz zu anderen Minimalsystemen wie NUX nur eine 5 Watt Leistungsaufnahme bei Lastbetrieb wohlgemerkt. Typischer zellraumbasierter NUC, wir liegen hier deutlich bei 8 und mehr Watt. Zum Teil auch deutlich drüber, je nachdem, was das von Celeron ist, beziehungsweise wie der betrieben wird. Das heißt, typisches Beispiel, File-Server-Geschichten, ein paar Bitcoin-Wallets laufen drauf, sowas ist dafür eigentlich ideal. Oder irgendwelche Monitoring-Geschichten, wo man ganz einfach mal nachgucken möchte, wenn man viel unterwegs ist. Wie sieht es denn zu Hause aus, sind alle Fenster zu, etc. pp. Wenn man das entsprechend automatisiert hat, sind solche Geräte eigentlich ideal, weil sie brauchen sehr wenig Strom, sind relativ schnell da und sie sind im Gegensatz zu, ich sag mal, anderen Geräten, trotz ihrer Größe relativ leistungsfähig. Also Beispiel, ich habe auf dem V5, das ist ein aufgebohrtes Züxel-NAS mit einem V5. Das ist ein 32-Bit-Ein-Core-Prozessor, ein komplettes OwnCloud am Laufen. Jetzt nicht unbedingt ein OwnCloud, wo 20 Leute drauf zugreifen, sondern meistens nur 5 oder 6 Endgeräte. Aber für eine Maschine mit 512 Megabyte Und einem Kern ist die erstaunlich performant, insbesondere wenn man die Tatsache in Betracht zieht, dass es sich bei OnCloud um ein ausschließlich PHP-basiertes, ich sag mal, Dateiverwaltungssystem oder Cloud-File-System handelt. Schon interessant. Einige Caveats. Ich hatte schon kurz erwähnt, ich stand irgendwann mal vor dem Problem, dass Systemd ab Version 2019 nicht mehr mit dem 4.0.35-Kernel zurechtkam. Ne, 3.0.35-Kernel zurechtkam, der bei, ich sag mal, bei der speziellen Distribution für den Utilite zur Verfügung gestellt wurde. Das heißt, ich habe dann angefangen, mal selbst Kernel zu bauen, bis ich auf die Idee kam, einfach mal diesen Mainline-Kernel für den V7 zu nehmen und die entsprechende DTB dran zu hängen, um mal zu gucken, ob es bootet. Und es bootete. Das heißt, was ich jetzt mache, ich gucke mir explizit Kernel an, die einen Longtime-Support haben und pflege eigentlich nur neue Kernel zwischen LTS auf. Das heißt, sämtliche Nicht-LTS-Kernel kommen bei mir auf dieses System nicht drauf. Das kann man relativ einfach machen. Kernel sind wie andere Software auch einfach Pakete für Pacman. Das heißt, es gibt ein Linux-Paket, was den Kernel und entsprechende Dateien beinhaltet. Und man kann jetzt Pacman sagen, pass mal auf, ignoriere ganz einfach dieses Paket, wenn du ein Update fährst. Das heißt dann auch Ignore-Package in der entsprechenden Konfigurationsdatei. Und führt dazu, dass man maximal eine Warnung bekommt, wenn man Pacman aufruft, dass man gerade versucht, ein Update zu fahren, aber einige Pakete davon ausgenommen sind. Kommt ein neuer Mainline-Kernel mit LTS, meines Weges, wird das rausgenommen, der Kernel wird upgedatet und es wird danach wieder quasi dieses Ignore-Package eingefügt, sodass ich eigentlich nur LTS-Kernel, die von Upstream kommen, auf diesem System Einsatz habe. Was den Vorteil hat, ich bleibe relativ nah an Systemd. Systemd ist nun mal das Default-Init-System bei Arch. Kann damit aber auch sicherstellen, dass ich immer aktuelle Kernel habe und nicht irgendwann mal, wie das ursprünglich halt der Fall war, mir Systemd gesagt hat, sorry, mit diesem Kernel kann ich nichts mehr anfangen. Gewisse Funktionalitäten bei Systemd bedingt an Kernel, der mindestens, glaube ich, 3.16 war. Das gilt es zu beachten, wenn man das weiß, dann ist das kein großes Problem, aber man muss halt wissen. Wir hatten es eben schon bei Slack, wenn man auf die Idee kommt, selbst Sachen auf andere Systeme verarmt zu bauen, es ist nicht trivial, wie wir eben gehört haben, beten hilft und ich würde immer, wie das ja eben auch schon gesagt wurde, einer nativen Bildung gegen den Vorzug geben, weil es ganz einfach weniger Probleme bedingt. Ebenfalls zu beachten, der Kernel kann meines Wissens immer noch nicht von LLVM kompiliert werden, sondern es ist zwingend GCC notwendig. Das ändert sich hoffentlich irgendwann mal, weil ich habe festgestellt, dass bei recht vielen Paketen LLVM deutlich schneller ist, was GCC angeht. Ich weiß nicht, ob es an der Struktur liegt. Der Code ist zum Teil ein Tick performanter, je nachdem, was man da so macht. Aber auf Arch, auf ARM hat es ein paar nicht zu unterschätzende Vorteile. Also wenn möglich, benutze ich eigentlich LLVM und nicht GCC. Problemfall, Arch User Repository. Es gibt immer noch Pakete. Das sind jetzt so einfach mal so ein paar Sachen, die ihr vielleicht auch schon gesehen habt, die in der Praxis einfach mal so über den Weg gelaufen sind, auf die man achten sollte. Insbesondere dann, wenn man anfängt, mal einen genaueren Blick auf das AOR zu werfen, beziehungsweise selbst Packages maintains. Es gibt immer noch Package-Builds, wo die keinen Arch-Tag haben. Da muss man sich dann mal leider die Quellen mal ein bisschen genauer angucken. Es gibt wirklich einige Package-Files, die Depp-Packages runterladen, entpacken und dann quasi irgendwo installieren. Den Leuten sollte eigentlich gesagt werden, Jungs so nicht oder Mädels. Das sind eigentlich No-Gos, weil die Philosophie ist, wir nehmen den Quellcode, wir geben via Package-Build ein Rezept vor, wie man das runterladen kann und dann wird das lokal auf der Maschine oder auf einer Bildmaschine gebaut. Und es werden nicht irgendwelche Dev-Packages runtergeladen, entpackt und dann irgendwo hingeschoben. Sorry, läuft nicht. Und dann gibt es auch noch einige Intel-spezifische Build-Prozesse, wo man doch merkt, irgendwie bei den Leuten, insbesondere bei den Leuten, die Packages maintainen, ist irgendwo Schluss, weil die gucken halt nicht über den Tellerrand. Problem ist, dass mehr und mehr Leute Arch auch auf alternativen Architekturen benutzen. Und ARM ist da so ganz oben auf der Liste. Merkt man auch, wenn man sich mal so die Download-Zahlen von Alarm anguckt, auf verschiedenen Distributionen oder einfach mal in der Look oder bei anderen Leuten nachhorcht, was die so auf ihren ARM-Systemen einsetzen, die nicht auf Android laufen. Ja.
Kannst du den zweiten Punkt mit dem Paket nochmal erklären?
Gerne. Okay. Arch, glaube ich. was die machen. Okay. Bei Quellen geht es vielleicht noch. Das ist also ein typisches Beispiel. Du hast binär übersetzte, für Intel-Architekturen, binär übersetzte Dev-Pakete. Die lädst du von Debian oder auch Ubuntu oder irgendwelchen anderen Debian-basierten Package-Repositories runter, entpackst die und schiebst die dann in entsprechende Lokationen bei Arch. Was bei ARM dazu führt, dass du auf einmal Intel-Binaries auf einem ARM-System hast. No-Go. Ganz genau. Und das ist mir Gott sei Dank bei relativ wenigen Package-Files bisher aufgefallen, aber es kommt vor. Und wie gesagt, unter Plattformaspekten eigentlich ein No-Go. Ich habe das dann entsprechend geflaggt auf den Projektseiten. Leider fehlt mir die Zeit, ganz einfach das zu tracken, aber ich will hoffen, dass wirklich nur die Ausnahme ist, die Regel bestätigt. Du bist Maintainer.
Aua.
Achso. Aua. Ich wollte gerade sagen, dann.
Ja, aber warum soll ich das tun? Arch unterstützt kein Aua. Es gibt keine Policy, die mir sagt, nicht zu tun. Ich sage nein, er kann es selber machen.
Sorry, du redest jetzt vom Paket, was von einem AUR-Maintainer supported wird oder maintained wird.
Ja, das ist nicht supported.
Ja? Ja, schon klar, okay.
So, kriege ich von einem User die Anfrage, kannst ja? du bitte in das Paket reinschreiben, dass das auch für ARMv6 kommt.
Ja? Nö. Warum nicht?
Es gibt keine Policy dazu. Und warum hat Alarm nicht sein eigenes Auto?
Der Punkt ist, der kann das ja nicht.
Ich kann es machen, ich kann ja? es nicht machen. Das macht jeder im Auer, wie er lustig ist. Es gibt keine offizielle Policy.
Ich was du ganz.
Nicht
ja.
testen, also warum soll
nee, genau. was. Was du im Prinzip ja machen kannst, du kannst den jeweiligen auffordern, ganz einfach das mal probehalber zu installieren und gucken, ob es läuft.
Warum lädt das nicht Package-Bild einfach runter und
patchen? Meines Wissens, ja gut, er kann natürlich das Package-Bild quasi forken. Kann er natürlich machen, logisch.
Und warum maintaint Alarm nicht sein eigenes
Auge? Gute Frage. Nächste Frage. Ich habe das auch schon mal gestellt, aber die Alarmleute sind recht eigen. Hier und da, was ihren Bildprozess angeht. Hab ich so einen Eindruck. Auf der anderen Seite würdest du damit, ich sag mal, ein Fork vom AOR Tür und Tor öffnen. Und der Charme bei dieser ganzen AOR-Geschichte finde ich halt, du hast halt ein Arch-User-Repository. Ich verstehe deinen Punkt vollkommen, dass du sagst, pass mal auf, ich habe keine Möglichkeit, auf Abend zu testen. Aber was ich dann ganz einfach machen würde, ich würde dann sagen, pass mal auf, übernimm doch einfach das Projekt, sofern möglich. Oder guck, dass es läuft und wir arbeiten zusammen. Das geht ja auch.
Die einfachste Lösung wäre, wenn man tatsächlich den Arch-Packing-Standard auf der Seite reinschreibt, ARM und irgendwas ist auch. Aber da habe ich als kleiner Auer von drei Paketen-Container einfach. Das wäre die eleganteste Lösung. Dass man sagt, im Auer können Architekturen drin gehen.
Point taken. Wobei.
Du da mal mit den Kommentaren reden kannst.
Man kann ja mal einen Request reinstellen. Können wir machen, okay. Ja, Valida, genau, Valida, können wir mal einen Kaffee trinken. Frage.
Eine kleine Frage, die du als User, der jetzt mehr aus Maintainer-Sicht davon bekommt. Das ist von Arsch-Derivaten, wie man schaut.
Vor- und Nachteile ins Haus?
Manjaro. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber Manjaro scheint so eine Art. Ich wollte gerade sagen, also so ein relativ. Scheint für mich so eine Art kanonalisiertes Arch zu sein, im Sinne von, du hast nicht ein Minimalsystem, wo du dann alles selbst machen musst, sondern du schiebst eine CD rein, hast dann im Prinzip ein Arch-basiertes System, aber das Ganze ist doch relativ Ubuntu-ähnlich. Ich habe es noch nie... Ja? Ich wollte sagen, dann kannst du auch direkt Ubuntu benutzen. Sorry, wir sind schon eine Minute über die Zeit. Vielleicht können wir die Diskussion ganz einfach Richtung Kaffee verlagern. Ich glaube, die Diskussion, sorry guys, Kaffee, bitte, gleich. Die Userland-Diskussion spare ich mir jetzt ganz einfach. Vielleicht noch kurz, ganz kurz zur Zusammenfassung. Idealerweise für Spielwesen zum Lernen, vielleicht nicht unbedingt für Anfänger geeignet, deswegen gibt es sowas wie Manjaro, ganz klar. Ich habe es leider nicht geschafft, ich sag mal, zu Hause die Spielwiese vorzuführen, aber wie gesagt, typisches Beispiel, das ist durchaus möglich, OwnCloud auf 512 Megabyte zu fahren, was wahrscheinlich bei einem Debian-basierten oder Ubuntu-basierten ARM-System ein bisschen schwierig wäre, keine Ahnung. Bedingt durch die Kombination zwischen dem Arch-Bildsystem und dem AOR bedingt quasi fast vollständige Softwarelandschaft. Ich habe bis jetzt wenig Software gefunden, die nicht im AOR auftaucht. Ich sag mal, und Arch lebt natürlich von der Community, nämlich von euch. Wie andere Linux-Systeme ebenfalls. Und ich warte eigentlich nur auf den ersten Chromebook mit einer V8 64 Bit. Den werde ich dann zu Hause auf Arch umhängen. Das ist so der Next Stop. Sobald verfügbar. Das Problem ist momentan, die wenigen Chromebooks, die es gibt mit Arm, die sind 32 Bit. Und haben halt irgendwo die typischen 32-Bit-Beschränkungen. Deswegen, ich warte eigentlich nur darauf. V8, 64-Bit-Hauptspeicher gegessen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.